Göttinger Krisengespräche, Teil 5.
Hallo und ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie reinhören in die 5. Folge der Göttinger Krisengespräche. Das ist ein Podcast des Literarischen Zentrums in Kooperation mit dem Stadtradio Göttingen. Ich bin Anja Johansen vom Literarischen Zentrum und freue mich, dass Sie da sind. Ich habe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor kurzem den, wie ich finde, überwältigend guten Essay der italienischen Philosophin Donatella di Cesare in die Finger bekommen. Der hat den Titel Souveränes Virus? Die Atemnot des Kapitalismus. Und der ist Ende Juni erschienen bei Constance University Press. Das heißt, di Cesare hat ihn offenbar in den ersten Wochen des Lockdowns verfasst. Sie erklärt in diesem dünnen, aber enorm dichten Buch, inwiefern die Pandemie unsere vielschichtige Identitätskrankheit, wie sie das nennt, offenbart. Sie spricht unter anderem über unser immunitäres Demokratiemodell. Geht natürlich nicht um Immunität im medizinischen Sinn, sondern um Unantastbarkeit, das immer schon mit Einschlüssen und Ausschlüssen arbeitet und denjenigen, die es einschließt, also uns, immer mehr Schutz als Teilhabe versprochen hat. Schutz vor dem Elend der Welt. Und die Möglichkeit, sich gewissermaßen anästhesiert, also betäubt, in sein privates Leben zurückzuziehen. Aber, jetzt zitiere ich die Cesare, aber gerade die Anästhesie des immunisierten Bürgers, schreibt sie, und die geringe Intensität seiner politischen Leidenschaften, die ihn zum unberührten Zuschauer des Weltdesasters machen, bedeuten auch seine Verurteilung. Wo immer Immunität vorherrscht, schwindet die Gemeinschaft. Denn Gemeinschaft ist immer von Offenheit gekennzeichnet. Als Festung kann es sie nicht geben. Damit endet das Zitat. Ich erwähne das alles hier, auch wenn es so aus dem Zusammenhang genommen vielleicht ein bisschen vage wirkt, weil das folgende Gespräch mit all dem aufs Engste zusammenhängt. Auch diese Göttinger Krisengespräche fußen ja auf der Annahme, dass durch diese Krise vieles viel offener zutage tritt als bislang, auch wenn es lange schon wirkt und wütet. Das ist einerseits enorm bedrückend, diese große Sichtbarkeit aufs Mal. Andererseits, so formuliert auch Donatella di Cesare, gibt es ja durchaus die Hoffnung, dass dieser plötzliche Schock, dieser Halt, dieses Innehalten auch eine Pause der Reflexion, wie di Cesare sagt, eine Pause der Reflexion, ein Intervall vor einem neuen Anfang bedeuten könnte, immerhin. Letzten Winter, liebe Hörerinnen und Hörer, hatte ich mich enorm gefreut, dass es gelungen war, eine Verabredung mit der Friedenspreisträgerin Aleida Aßmann und mit Anne Fuchs zu treffen. Wir wollten im Juni eine große Veranstaltung mit den beiden und mit Ihnen natürlich hier in Göttingen ausrichten. Da wäre es um Europa, um Aßmanns neu aufgelegtes Europabuch gegangen. Genauso wie jetzt heute hier und jetzt. Denn jetzt treffen wir uns eben stattdessen digital. Ich freue mich sehr, dass Sie beide, liebe Aleida Aßmann, liebe Anne Fuchs, sich die Zeit nehmen. Und ich freue mich ebenso, dass Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Freitag, als Moderator bei uns ist. Ich begrüße Sie alle drei nochmal sehr herzlich und los geht es.
Herzlich willkommen und eingangs vielen Dank an das Literarische Zentrum Göttingen und an das Stadtradio Göttingen für die Gelegenheit, diese folgende Diskussion im Rahmen der Göttinger Krisengespräche zu führen mit dem Titel In schwerer Krise, der europäische Traum. Mein Name ist Sebastian Puschner. Ich arbeite für die Redaktion der Wochenzeitung Der Freitag. Und wir wollen heute sprechen über Europa, aber auch über die USA, über die Vergangenheit, aber auch über die Zukunft, über Rassismus, über Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik, über Black Lives Matter. Und wie könnte man das dieser Tage tun, ohne auf die Folgen der Covid-19-Pandemie einzugehen. Ich bin dafür jetzt verbunden mit zwei überaus kundigen und interessanten Gesprächspartnerinnen. Guten Tag. Zum einen Aleida Aßmann.
Hallo, freue mich dabei zu sein.
Und hallo Anne Fuchs.
Hallo, ich bin auch froh, teilnehmen zu können.
Ich stelle Sie beide kurz vor. Aleida Aßmann, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie sind emeritierte Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaften an der Universität Konstanz. Sie haben neben etlichen anderen Preisen im Jahr 2018 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels zusammen mit Jan Aßmann erhalten und eine ihrer vielen Veröffentlichungen über die wir heute sprechen werden. Das ist das Buch, gerade jetzt 2020 wieder aufgelegt, neu aufgelegt, Der europäische Traum, 4 Lehren aus der Geschichte. Frau Fuchs ist seit 30 Jahren in etwa als Germanistin in Großbritannien und Irland tätig. Sie war zum Beispiel am University College in London, am University College Dublin, der University of St. Andrews, der University of Warwick und ist heute Direktorin des Humanities Institutes, des schon genannten University Colleges Dublin, Professorin für German Literature und wird uns heute ganz sicher auch viel aus dem britischen Kontext erzählen können. Sie beide, Frau Aßmann, Frau Fuchs, kennen sich. Sie haben in Konstanz auch verschiedentlich schon zusammengearbeitet. Und Frau Fuchs, eine Publikation ihrerseits möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Das ist nämlich die mit dem Titel Precarious Times, Temporality and History in Modern German Culture. Was es damit auf sich hat, wird sich ja dann vielleicht auch im Laufe des Gesprächs klären. Frau Aßmann, lassen Sie mich doch eingangs eines wissen. Wie sehr oder wie uneingeschränkt teilen Sie denn das, was der Titel unseres Gespräches heute ist? Ist der europäische Traum in einer schweren Krise?
Ja, vielen Dank für diesen Titel. Das ist ja eine Steilvorlage sozusagen. Ich finde es sehr gut, da anzufangen, dass wir in einer schweren Krise sind, ist ja allemal evident. Und meine Hoffnung wird allerdings sein, dass eine Krise auch mehr beinhaltet, nämlich vielleicht nicht nur ein starkes Bewusstsein dafür, dass es so nicht weitergehen kann, dass es etwas sich verändern muss, sondern dass auch in dieser Krise Möglichkeiten und Perspektiven entstehen, aus dieser Krise verändert hervorzugehen. Also deswegen nicht unbedingt das Ende des europäischen Traums, sondern eine Vervollständigung oder Stärkung des europäischen Traums.
Und wie kann man die so genau greifbar machen? Also inwieweit eröffnet sich über diesen technischen, ökonomischen, finanzpolitischen Rahmen? Jetzt haften wir in großem Stile gemeinsam auf EU-Ebene für die Investitionen, die uns aus dieser Krise hoffentlich hinausführen. Was gibt es darüber hinaus für Ansatzpunkte der Verständigung in Europa, die Sie beobachten können, die Ihnen Hoffnung machen, dass dieser europäische Traum eben doch nicht am Ende ist?
Sind eigentlich zwei Punkte. Auf der einen Seite ist die EU ja angetreten als ein Wirtschaftsprojekt, eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und in der Tat, das, was im Zentrum diese Sterne, die da auf blauem Grund angeordnet sind, steht, muss man immer mitdenken, ist der Euro. Es geht immer um Wirtschaft. Und wir sind jetzt im Moment in einer Situation, wo die EU nicht von außen gestärkt wird, wie nach 1945 mit einem Marshallplan. Sie muss sich diesen Marshallplan jetzt selber geben. Und der muss in die Zukunft gehen und er muss aber auch in der Zukunft gemeinsam getragen werden. Das sind nicht mehr Kredite, sondern das sind Lasten, die alle übernehmen. Und damit ist da eigentlich eine ganz ähnliche Neugründungssituation geschaffen. Ich würde aber annehmen, dass wir noch einen anderen Punkt hier einschließen müssen. Und das ist die vierte Lehre aus der Geschichte, auf die es mir ankommt. Und das waren die Menschenrechte. Und wir werden vielleicht im Laufe unseres Gesprächs feststellen, dass sehr vieles, was mit der gegenwärtigen Gewalt an Menschen und Denkmälern zu tun hat, sehr viel mit den Menschenrechten zu tun hat und dass das ein unvollendetes Projekt bisher geblieben ist, das jetzt die Chance hat, neu diskutiert zu werden und hoffentlich auch auf eine neue Grundlage gestellt wird.
Sie haben ja gerade die vierte der 4 Lehren aus der Geschichte, die so der Untertitel Ihres Buches Der europäische Traum genannt, nämlich die Wiederentdeckung der Menschenrechte. Können Sie kurz rekapitulieren, was die anderen 3 sind und welche Bedeutung sie für das Europa in diesem heutigen Kontext haben?
Die ersten beiden Lehren ist das Friedensprojekt und das Demokratisierungsprojekt. Viele der Staaten, die damals sich zusammenschlossen, hatten eine Diktatur, nicht nur Faschismus, sondern eben auch Nationalismus, Nationalsozialismus gerade hinter sich gebracht Und das waren vorrangige, zunächst mal Sorgen und Probleme, die bewältigt werden mussten. Nach dem Fall, dem Sturz der Mauer und dem Fall des Eisernen Vorhangs kamen die Ostländer dazu und damit erwachte die Geschichte und die Vergangenheit noch einmal, die 40 Jahre lang eingefroren waren, und es kam zu einem Schub, einem Erinnerungsschub und einem neuen Konzept dessen, was ich dialogisches Erinnern oder Erinnerungskultur nenne. Die Menschenrechte jetzt als letztes Projekt sind insofern wichtig, weil sie zwar schon immer in der Geschichte proklamiert wurden, nicht nur in den USA und in Frankreich, in der Französischen Revolution, sondern weil sie immer nicht vollständig genug gegriffen haben. Sie haben ja immer viele ausgeschlossen. Also die Aufklärung, der diese Menschenrechte entstammen, ist bis heute ein unvollendetes Projekt. Es hat eben auch eine deutliche Schattenseite. Es ist, hat einen blinden Fleck, und genau auf diesen blinden Fleck richtet sich nun die Aufmerksamkeit in dieser Situation. Und das ist für mich eigentlich ein Hoffnungsschimmer, dass wir es hier weiterbringen können, und zwar zum jetzigen Zeitpunkt.
Zu diesem jetzigen Zeitpunkt, Frau Fuchs, eine kurze Anekdote aus so dem Alltag des Zeitungsmachens, Gespräch unter Journalisten vor kurzem. Es ist die Zeit, in der also nach der Tötung George Floyds in den USA die Protestbewegung im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, wo wir hier in Deutschland auch intensiv über Rassismus diskutieren, sagt ein Kollege, naja, und fällt es euch auf, das ist jetzt nach all dieser Zeit der sehr rigiden Kontaktbeschränkungen, der Fokussierung auf dieses Virus, Corona, und der Zeit des Homeoffice, so das erste Thema, der erste Diskurs, das erste Ereignis, wo wir auch als Journalisten, aber überhaupt in einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs wieder ein Thema haben, das wir jetzt mit so einer intensiven Leidenschaft diskutieren, weil es eben das erste sozusagen nach dieser Pandemie ist. Frau Fuchs, können Sie was mit diesem Gedanken anfangen? Ist es Ihnen bei der Rezeption, auch der Diskussion vielleicht in Irland, in Großbritannien, auch hier in Deutschland aufgefallen, dass das auch in so einem Kontext steht, oder halten Sie das für abseitig?
Nein, da gibt es natürlich auch einen konkreten Zusammenhang, insofern als schwarze Bürger in den Vereinigten Staaten disproportional betroffen sind von Covid-19. Hinzu kommt natürlich auch, dass es in Großbritannien nicht anders ist. Es ist jetzt schon klar, dass die sogenannten BAME-Mitglieder, Black, Asian, Mixed Race, der Ärzteschaft disproportional betroffen waren von Covid-19 und viel mehr Todesfälle in dieser ethnischen Gruppe zu verzeichnen sind als unter der weißen Bevölkerung. Es gibt also durchaus einen ganz direkten Zusammenhang zwischen Covid-19 und der Black Lives Matter-Debatte, die nach dem Tod George Floyds entsprungen ist, und ganz zu Recht. Und es gibt es da einen sehr direkten Zusammenhang. Und es ist natürlich jetzt auch überfällig, dass die alten Kolonialmächte, vor allem Großbritannien meine ich jetzt, sich mit dieser unaufgearbeiteten Altlast auseinandersetzt. Es ist eine sehr verspätete Diskussion in Großbritannien, die lange Zeit bis heute eigentlich verdeckt wird oder zugedeckt wird durch die Erinnerung an die beiden Weltkriege. Und die Erinnerungsdiskurse an die beiden Weltkriege sind natürlich im Falle Großbritanniens Diskurse einer Siegermacht. Ja, da geht es um die nostalgische Reinszenierung eines großen Moments der eigenen nationalen Geschichte. Diese Form der Erinnerung hat die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte völlig überlagert. Und erst jetzt im Kontext der jüngsten Ereignisse, Covid-19, aber eben auch der Ereignisse in den Vereinigten Staaten, vor allem in den Südstaaten dort, ist auch diese Diskussion natürlich nach Großbritannien übergesprungen und führt jetzt dazu, dass man sich endlich intensiv mit der Frage auseinandersetzt, wie man mit der Kolonialgeschichte umgehen kann. Dazu kann ich vielleicht noch sagen, dass ein Beispiel dafür, wie nachhaltig oder wie lange und wie tief dieses koloniale Denken sitzt, ist der Umgang mit dem Windrush-Skandal. Ich weiß nicht, ob das nach Deutschland übergesprungen ist oder bekannt geworden ist, dass im Jahr 2018 im Zuge der Anti-Immigration Policy von Brexit die Windrush Generation stark davon betroffen war, insofern als viele Mitglieder dieser Gruppe ausgewiesen werden sollte aus Großbritannien. Dazu muss man sagen, dass diese Windrush Generation, das waren die erste große Einwanderungswelle nach Großbritannien in den 50er Jahren aus der Karibik, eingeladen von der britischen Regierung, die nach dem Krieg eben auch Arbeitskräfte zum Wiederaufbau des Landes brauchte. Das sind Leute aus der Karibik gewesen, die angekommen sind als junge Erwachsene und dann ihr gesamtes Leben in Großbritannien verbracht haben, dort gearbeitet haben, ihre Steuern bezahlt haben, die als British Subjects noch unter Colonial Rule geboren wurden und die plötzlich Deportationsbriefe erhielten, 2018 im Kontext der Vorgabe von Theresa May, die als Minister des Home Offices ein Hostile Environment schaffen wollte, um illegale Immigranten abzuschrecken. Also an diesem entsetzlichen Beispiel sind übrigens einige Mitglieder der Windrush Generation deportiert worden. Andere sind illegal inhaftiert worden. Viele haben ihre Arbeitsplätze, ihre Ansprüche auf Renten und auf Krankenversicherung verloren. Das Parlament hat dann eine Untersuchungskommission eingesetzt, das über die Verletzung der Menschenrechte dann berichtet hat. Also das ist ein sehr durchschlagender Bericht, der dann 2020 und 2019, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, veröffentlicht wurde und wo es genau darum geht, um das, was Frau Aßmann eben angesprochen hat, die Verletzung der Menschenrechte. Und in dem Fall geht es um die Verletzung von Menschenrechten von Mitgliedern der britischen Gesellschaft aus den ehemaligen Kolonien. Also Sie sehen, dass dieses Thema mit einer ungeheuren Last und Explosivkraft sich jetzt im öffentlichen Raum in Großbritannien dann auch entfaltet hat.
Was hat insofern das politische Projekt des EU-Ausstiegs seiner Befürworter mit der kolonialen Geschichte Großbritanniens zu tun? Große Frage, aber Sie haben ja schon einen Einblick gegeben, aber können Sie es noch mehr verzahnen? Also es ist ja hierzulande oft die Rezeption zu hören, das Nachtrauern, eine Kolonialmacht gewesen zu sein und jetzt sich an diese Erinnerung klammern. Aber das ist ja relativ, sag ich mal, jetzt eine profane Beschreibung. Vielleicht können wir da ein bisschen intensiver werden.
Also zunächst mal scheint es mir wichtig zu unterscheiden. Also es ist der Brexit ist kein britisches Projekt, sondern ein englisches Projekt. Es geht um die Erfindung einer englischen Identität im Kontext einer wahrgenommenen Gefährdung. So könnte man das ungefähr ausdrücken. Die Schotten haben sich nicht für den Brexit entschieden, die Nordiren auch nicht. Und die Waliser mit ganz geringer Mehrheit, weil ihnen finanzielle Versprechen gemacht wurden, die niemals eingehalten werden. Es geht im Prinzip beim Brexit um die Wiederbelebung des English Exceptionalism. Und dieser English Exceptionalism, das ist eine nostalgische Form der Identität, die sich auf ein England bezieht, das es so nie gegeben hat. Das ist sozusagen das Bild des Cottages in den Cotswolds, wo man noch in dem nachempfundenen Idyll der 50er Jahre lebt. Das heißt, in einer Welt, die nicht multikulturell ist, in der ja, die englische Kultur, ich sage absichtlich englische Kultur, dominiert, indem man sich nicht mit den Metropolen, den Problemen der Metropolen auseinandersetzen muss. Ja, so also eine Art ländliches Rural Idyll. Das ist das Brexit-Projekt. Und das wurde natürlich auch über Jahrzehnte lang befördert durch eine wirklich demagogische Anti-EU-Rhetorik in der Presse, die alles, was in dem Land schief lief, der EU anhing und alles, was gut lief, hat man dann der nationalen Regierung zugeordnet. Das hat dann eine Stimmungslage geschaffen, die dann vor dem Hintergrund der wirklich echten Probleme der Globalisierung bei Teilen der Bevölkerung eben gut angekommen ist. Dazu muss man sagen, dass das natürlich jetzt als Folge des Brexit Großbritannien ein absolut gespaltenes Land ist. Und diese Spaltungen sind jahrzehntelang übertüncht worden durch die Kreierung einer Gedenkkultur, die sich national definiert, absolut nicht transnational orientiert ist, sich an einem Siegesmythos festhält, der immer wieder bemüht wird, bis in die Covid-Debatte hinein. Selbst Johnson hat in der Covid-Debatte sich noch auf Finest Hour bezogen, ja, also den Zweiten Weltkrieg sozusagen. Wir können den Blitz-Spirit auch im Kontext von Covid mobilisieren. Das ist eine chauvinistische Erinnerungskultur.
Diese Spaltung, die Sie beschrieben haben, die setzt sich ja auch meiner Wahrnehmung nach eben fort, gerade in diesen Erinnerungsdiskursen, wie sie jetzt durch Black Lives Matter angestoßen werden. Wie erinnert man sich an einen Colston, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, das gestürzte Denkmal in Bristol, wie an einen Churchill? Frau Aßmann, mich erinnert das an die Rolle der nationalen Narrative. Sie haben ja das verschiedentlich in ihrer Arbeit untersucht und vor Augen geführt, wie zum Beispiel in Deutschland ein zwischen Ost und West, in Spanien ein zwischen Republikanern und Faschisten bzw. Konservativen gespaltener Erinnerungsdiskurs bis heute fortwirkt oder auch erst gerade in Spanien, Katalonien so richtig sich Bahn bricht. Diese jetzt gerade in Bezug auf Großbritannien von Frau Fuchs geschilderte Spaltung ist, glaube ich, auch eine Dimension davon. Aber sagen Sie mir doch, als wir uns unterhalten haben in Bezug auf heute, da schrieben Sie, glaube ich, sinngemäß nationale Narrative gibt es nicht eigentlich, aber es geht auch nicht ohne sie. Habe ich es richtig wiedergegeben oder was ist damit genau gemeint?
Natürlich gibt es jede Menge nationaler Narrative. Die Frage ist, was sie anrichten und oder was sie nützen können für den Zusammenhalt der Gesellschaft. In dem Sinne, dass eine Gesellschaft innerhalb der nationalen Grenzen zusammenlebt und weiter und eine Zukunft hat und nicht so gespalten ist, wie wir das gerade hier vorgeführt bekommen haben. Ich möchte hier auch nochmal an dieses Konzept des europäischen Traums anknüpfen, denn die ganze Brexit-Geschichte ist ein wunderbares Beispiel, ein ganz schreckliches Beispiel, würde ich lieber sagen. Ich bin ja selber Anglistin und mir tut die Geschichte wirklich in der Seele weh. Dieser Sonderweg Englands, das sich aus seinem Großbritannien Zusammenhalt heraus schält und zu einem nationalistischen Projekt führt, das möchte ich mal in einer etwas längeren Dimension kurz anschauen. Und das ist nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg. Frankreich und England sind ja zwei Nationen, die dekolonisiert wurden nach dem Zweiten Weltkrieg. Der europäische Traum ist ein Traum des Zusammenschlusses von nicht mehr Imperien, das war ja zu Ende gegangen mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern von Nationen. Sie waren dekolonisierte Nationen geworden. Nur die sozusagen dieses Zombie-Charakter dieses Großprojekts Imperium oder auch Kolonialgeschichte, das ist offenbar etwas, was nicht so einfach abstellbar ist. Und da gibt es ja inzwischen den Begriff des Postkolonialen, das ist die Perspektive derer, die sich emanzipieren, das ist die Geschichte derer, die sich jetzt emanzipieren aus den Kolonien. Und es gibt den neuen Begriff des Postimperialen, und das ist die Perspektive der ehemaligen großen Nationen, die sich nun in diesem kleinen EU-Kontext wiederfinden müssen. Sie sind also dramatisch geschrumpft, plötzlich einer neben anderen. Das ist eine narzisstische Kränkung erster Güte für ein Imperium, das sich so groß imaginiert hat und auch an seiner Geschichte festhalten will. Wie kann das gehen? Und dieser Umbau des nationalen Narrativs, hier kommen wir auf den Begriff, scheint mir im Moment ungeheuer wichtig. Man muss die Geschichte ändern, nach der man lebt, nachdem man seine Werte setzt, nachdem man seine Zukunft ausrichtet. Darüber muss es jetzt eine Debatte geben. Und diese Debatte gab es zum Beispiel noch nicht 2014 bis 2018, als man an den Ersten Weltkrieg dachte. Da wurden noch einmal alle Kolonialsoldaten aufgestellt, weil dieses wunderbare Gefühl des Imperiums, wenigstens 100 Jahre Jahre später in Erinnerung nochmal aufleben sollte. Und so groß die Rhetorik für die Kolonien nochmal war, so gering war das Interesse an Europa. Man kam nicht zu den Feierlichkeiten, nach Frankreich etwa, und man hat nirgendwo auf irgendeinen europäischen Staat verwiesen. Also hier sieht man wirklich, das eine steht dem anderen total im Wege. Und solange man diese Geschichten dann eben auch nostalgisch verbrämt, so als letzten Anker des Stolzes aufrechterhält, desto mehr manövriert man sich damit auch in ein Abseits. Und von daher scheint mir die gegenwärtige Situation, gerade weil sie so eklatant ist, weil wir jetzt plötzlich Dinge erleben wie diese Ausbürgerung, die Deportation, man muss sich dieses Wort wirklich mal... Homeoffice ist ja für uns etwas, wo wir inzwischen alle arbeiten. Nein, Home Security Office, das ist der Landesschutz, ja, der gegen diese Enemy Aliens verstößt. Also Leute, die dort in der zweiten, dritten Generation leben, müssen plötzlich raus. Also solche schroffen Dinge muss man sehr, sehr präzise ansprechen, wie das gerade geschehen ist, um zu verstehen, wie radikal im Moment sich unsere Werte drehen und wie wichtig es ist, dass wir über diese Narrative sprechen, die uns sozusagen programmieren oder die Nationen im Moment sich zurechtlegen, um sich ihren Stolz zu erhalten. Und wenn man darüber nicht spricht, dann kommt man auch nicht zu einem gemeinsamen Narrativ im Sinne eines Zusammenlegens der Geschichte der Sieger und der Verlierer, beziehungsweise der Ausgeschlossenen oder anderweitig Unterdrückten.
Das erinnert mich jetzt sofort an Ihre Auseinandersetzung, die Sie in dem Buch Der europäische Traum unternehmen mit dem bulgarischen Denker Ivan Krastev. Kommen wir doch in dem Sinne nochmal an die Rolle nationaler Narrative in Bezug auf Osteuropa und der ja heute auch sehr virulenten Spannungen zwischen, ja, nicht nur Nord und Süd, sondern eben auch West und Ost in Europa zu sprechen. Was ist da los, um es mal salopp zu sagen?
Also ich schreibe ja gerade an diesem Buch über die deutsche Nation. Brauchen wir überhaupt Nationen noch? Es gibt ja eine große Menge von Intellektuellen, die sagen, darauf sollten wir eher verzichten. Und wenn wir sie brauchen, wie können wir sie neu denken? Denn wir haben ja im Moment dadurch, dass wir als Intellektuelle diesen Begriff, ich würde mal sagen, 20, 30 Jahre lang tabuisiert haben, liegen gelassen haben, ignoriert haben, eine Situation, dass andere, nämlich sehr viele rechtsradikale Gruppen, ihn sich neu angeeignet haben und ihn jetzt gerade füllen mit ihren Parolen, mit ihren Hetzreden, gerade gegen die EU, eigentlich Frontalopposition gegen die Demokratie. Also solange wir das ignorieren, wird die Gefahr immer größer. Deswegen würde ich sagen, wir müssen da hinschauen. Und einer der Punkte ist genau diese Ost-West-Spannung. Und die kann man doppelt zunächst mal definieren. Einmal innerhalb Europas. Deutschland ist natürlich geteilt und hat dann noch innerhalb des eigenen Landes auch nochmal seine Ost-West-Spannung. Wenn ich gerade mal mit der inneren Ost-West-Spannung in unserem Land anfangen darf, ich habe durch das Schreiben dieses Buches so viel gelernt, denn ich war selber ein arroganter Wessi mit dieser Siegererzählung so unterwegs und habe gar nicht kapiert, was wir da alles ausschließen. Ich habe das jetzt gelernt durch Lesen und ich glaube, wenn ich das weiter erzähle, wird das anderen einleuchten. Zum Beispiel, dass die Schlüsselformel jetzt unseres nationalen Narrativs heißt, der Fall der Mauer, da hat sich irgendwas geändert. Ja? Dann kam die Wiedervereinigung. Der Fall der Mauer, ich habe vorhin schon das Wort gebraucht, habe extra nicht gesagt Fall der Mauer, sondern gesagt der Sturz der Mauer. Wenn wir vom Fall der Mauer sprechen, dann sieht es so aus, als wäre die durch reine Schwerkraft irgendwann zusammengebrochen, vielleicht Materialermüdung oder so. Und wenn wir vom Sturz sprechen, dann müssen wir fragen, wer hat sie gestürzt oder gestürmt, wie die Bastille oder so. Es gibt überhaupt keine Akteure dieser Geschichte, die im allgemeinen Bewusstsein des Westens verankert sind mehr. Die friedliche Revolution ist untergegangen und im zweiten Akt, nämlich dem Akt der Wiedervereinigung durch Kohl, das war ein administrativer Akt, der kam von oben. Und die gesamte Vorgeschichte, die natürlich viel längere Entwicklungen einschließt, die war abgeschnitten Und dieses wieder zurückgewinnen dieser Geschichte scheint mir eine unglaublich wichtige Aufgabe zu sein. Wir haben im Oktober 30 Jahre wiedervereinigtes Deutschland, ein Land, von dem man sagen muss, wir sind vereint, aber die Nation verneint sich selber. Und das merkt man nirgends deutlicher als am 3. Oktober. Ich kenne kein Land auf der Welt, das seinen Geburtstag, Nationalfeiertag, mit solcher Depression, mit Jammer, Klagen und Anklagen verbringt. Da kommt überhaupt kaum eine andere Stimmung auf. Also ich glaube, das sind sehr, sehr deutliche Zeichen, dass wir eine Chance haben, das jetzt mal zu ändern nach 30 Jahren. Und unter dem Stichwort Empowerment Ost sozusagen als westliche etwas dazu lernen, um uns gerade die verspielten und verlorenen Chancen dieses Wiedervereinigungsprojekts, was es ja hätte sein sollen und nicht nur ein Akt, noch einmal vor Augen zu stellen und jetzt die zweite Chance auch dafür zu ergreifen.
Frau Fuchs, Frau Aßmann hat ja eingangs gerade diese Instrumentalisierung von Geschichte erwähnt. Sie haben, vielleicht können Sie uns darüber noch auch aus dem britischen hinüber in den deutschen Kontext erzählen, auch ein Buch geschrieben über das Gedenken in Bezug auf Dresden, die Bombardierung Dresdens, die ja eben letztendlich, wenn man an Coventry denkt, ja, Deutschland und Großbritannien miteinander verbindet. Jetzt mal abgesehen von dieser Instrumentalisierung in Dresden, zu der es auch immer einen sehr breiten Gegenprotest gab, wenn es an den Jahrestag dann kam. Gibt es denn aus diesem Kontext heraus Beispiele für ein transnationales, ein gelungenes, ein versöhnendes Gedenken?
Ja, absolut. Also Sie haben ja einführend gesagt, dass ich an der University of Warwick auch lange Jahre gearbeitet habe. Warwick liegt außerhalb Coventrys. Und von daher bin ich mit der Kathedrale von Coventry und aufgrund meiner Forschung zu Dresden natürlich sehr vertraut. Und der Wiederaufbau der Kathedrale von Coventry ist wahrscheinlich das früheste Beispiel einer transnationalen Erinnerung. Ja? Die Kathedrale wurde von Basil Spence, also die neue Kathedrale, neben der Ruine der alten Kathedrale aufgebaut in den 50er Jahren und wurde von Anfang an als transnationale Versöhnungsstätte konzipiert. Die Kathedrale hat auch sofort den Kontakt zu Dresden gesucht und die haben seither ganz enge verzahnte Verbindungen, also bis heute. Ja. Und wenn Sie nach Coventry fahren und die Chance haben, sich die Kathedrale anzusehen, dann werden Sie erstmal diesen wunderbaren modernen Kathedralenbau sich anschauen können und dann eben in der Ruine der alten Kathedrale eine transnationale Versöhnungsstätte, wo eben die verschiedensten Skulpturen, moderne Skulpturen ausgestellt sind, die zum Teil der Stadt Coventry auch von Dresden geschenkt wurden, aber auch von Hiroshima und so weiter. Ja? Und um diese Gedenkstätte herum gibt es dann eben verschiedene Veranstaltungen, die also immer schon seit den 50er Jahren transnational ausgelegt waren. Im Übrigen hat die Stadt Coventry bereits in den 50er Jahren junge Mitbürger nach Dresden zur Wiederaufbauhilfe geschickt. Also ganz konkret haben die da praktisch mit angepackt bei der Enttrümmerung der Stadt. Das ist also ein ganz frühes Beispiel für avant la lettre, bevor der Begriff des Transnationalen überhaupt ins Spiel kam, für eine sehr positive transnationale Erinnerungskultur. Ein zweites Beispiel bezieht sich jetzt konkreter auf so den Kontext von Black Lives Matter. Die Stadt Liverpool, die ja auch eine ganz starke Verstrickung in die Geschichte der Sklaverei hat. Also der ganze Wohlstand Liverpools stammt aus der Geschichte der Sklaverei. Und die Stadt hat sich dann eben auch mit dieser Geschichte auseinandersetzen müssen und hat dann eben ein internationales Museum gebaut, das also ein absolut Spitzenmuseum ist zur Geschichte der Sklaverei. Und da gibt es dann auch noch einen Teil zu Rassismus heute und Diskriminierung. Also es gibt durchaus positive Beispiele, wie man das machen kann, an denen man zeigen kann natürlich auch, dass die kritische Aufarbeitung dynamisch geschieht durch das, was wir als Memory Contests bezeichnet haben. Das heißt, es geht nicht darum, dass man für alles Denkmäler im öffentlichen Raum aufstellt, ja, sondern es geht um die Auseinandersetzung, um die kritische Auseinandersetzung mit diesen komplexen geschichtlichen Kontexten. Also der Bildersturm ist eine Dimension davon. Ich bin nicht völlig gegen den Bildersturm im Übrigen, ja. Aber natürlich kann das nur ein Ansatzpunkt sein, um dann zu einer wirklich intensiven kritischen Auseinandersetzung, die reflektiert ist, führen muss. Und da sind eben jetzt diese zwei Beispiele, springen da mir sofort ins Gedächtnis. Coventry einerseits bereits in den 50er Jahren und dann in jüngerer Geschichte eben Liverpool, das sich sehr intensiv mit seiner Geschichte auseinandergesetzt hat. Im Übrigen geschieht das jetzt in London auch. Der Bürgermeister Sadiq Khan hat jetzt eine Kommission, eine geschichtliche Kommission eingesetzt, die alle Straßennamen und Denkmäler überprüfen lässt, um dann zu entscheiden, welche dieser Denkmäler aufgrund der Implikation in die Geschichte der Sklaverei ganz abgebaut werden, welche in Museen gelangen, welche mit Plaketten versehen werden. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, mit dieser schwierigen Geschichte umzugehen.
Frau Aßmann, Frau Fuchs hat sich ja schon geoutet als der Bilderstürmerei nicht immer ablehnend gegenüber. Hand aufs Herz, wie steht's bei Ihnen? Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie aus Bristol die Bilder sahen, wie die Statue von Edward Colston dort vom Sockel gezogen und im Wasser versenkt wurde? Was halten Sie davon?
Vielleicht haben wir im Moment eine Schwellensituation, wo wir sagen, Erinnerungskultur 2.0, vielleicht wendet sich etwas, gibt es da Durchbrüche. Und da sind natürlich die Denkmalstürze, die Sie gerade angesprochen haben, das Signal. Hier ändert sich etwas symbolisch. Zunächst mal kann man sagen, Denkmalstürze sind normal. Und zwar nach einem politischen Regimewechsel. Es ist nicht so lange her, dass wir erlebt haben, wie in der Ukraine mindestens 2000 Stalins von dem Sockel gestürzt wurden. Das ganze Land hat eine systematische Lenin-Statuen alle abgesetzt. Oder wir haben auch noch in Erinnerung, wie Saddam Hussein vom Sockel gestürzt wurde. Immer unter der Voraussetzung, dass hier ein Regimewechsel stattfindet, die Machtkonstellation ändert sich. Das Spannende im Moment ist, die Machtkonstellation hat sich nicht geändert, aber die Gesellschaft fängt an, diese Mehrheitsgewichtungen zu diskutieren. Und das ist genau die Debatte, von der Anne Fuchs eben auch sprach. Das Stürzen der Denkmäler ist ein symbolischer Impuls, aber die Debatte muss sie unbedingt einrahmen. Die Debatte muss sie auffangen, denn es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das wurde schon angedeutet, wie man damit umgeht. Die reine Entsorgung oder Zerstörung des historischen Objekts ist auch eine Zerstörung der historischen Spur und könnte dazu führen, dass diese Geschichte gar nicht mehr erzählt werden kann. Also man kann Denkmäler zum Beispiel auch, wie es in Berlin passiert ist, in der Zitadelle Spandau, wo diese preußischen Kriege nicht mehr so wichtig waren, man kann die alle sozusagen in den Ruhestand schicken und da können sie dann in einem Museum sehr pittoresk als Folklore nochmal besichtigt werden. Und das gibt es auch in Russland oder auch in Ungarn, da gibt es Denkmals oder Statuenparks, wo die sozusagen ihrer Energien sozusagen beraubt sind, ihrer inneren Energien, weil sie neutralisiert sind. Sie können ihren Ruhestand da fristen. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, an die Stelle etwas anderes zu setzen und gewissermaßen auch umzuerinnern. Und das kann man natürlich etwa bei Namensgebungen sehr gut machen, weil dann merkt man nämlich plötzlich, wie einseitig unsere Geschichte im öffentlichen Raum vorherrscht. Das war ja eben die Frage, was passt eigentlich in den öffentlichen Raum? Wie stark ist der geprägt von einer Geschichte, praktisch von dieser deutschen Herkunftsgeschichte? Und ab wann gibt es da einmal Einlassstellen, dass wir auch auf andere Geschichten hören? Wie zum Beispiel im Moment die Mohrenstraße, ja, auch in Berlin. Ist ja eine U-Bahn-Station, wo man öfter aussteigt, am Gendarmenmarkt. Und da gibt es jetzt den Vorschlag, die nicht Linkerstraße zu nennen, das wäre im Stil dessen, was es schon massenhaft gibt, sondern sie Anton Wilhelm Amo zu nennen. Wer ist das? Niemand weiß das, kann es aber lernen. 1703 geboren, also aus dem 18. Jahrhundert, war es der erste schwarze Akademiker in Deutschland. Also das wäre sozusagen ein Impuls, sich mal eine andere Geschichte anzuhören und auch für die, die inzwischen mit anderer Hautfarbe in diesem Land leben, auch mal ein Vorbild oder ein Orientierungspunkt zu geben und damit die Erzählungen, die wir hier haben, vielstimmiger zu machen.
Das erinnert mich an, es ist ja nicht der einzige Fall, das Mai-Ayim-Ufer an der Spree zwischen Kreuzberg und Friedrichshain gelegen. Habe ich mich auch lange gefragt, wer war Mai-Ayim? Wurde mal vor einigen Jahren umbenannt, deutsche Dichterin, Pädagogin, Aktivistin der afrodeutschen Bewegung. Aber Frau Assmann, lassen Sie mich nochmal einhaken. Sie haben ja ganz richtig gesagt, es gab keinen Regierungswechsel, Regimewechsel oder so etwas anderes, aber sozusagen es ist gesellschaftlich bereitet. Aber warum? Warum jetzt? Woher kommt das?
Ja, also da kommen wir zu dem Stichwort eigentlich unserer heutigen Sendung zur Krise. In Zeiten der Krise liegen plötzlich Dinge bloß, die man vorher nicht gesehen hat. Also der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Laumann, hat das ja so ausgedrückt, Corona etwa ist wie ein Brennglas, in dem sich die Probleme zeigen und die muss man jetzt ändern. Ja, da meinte er diese fleischverarbeitenden Betriebe und die Formen der Kurzarbeiterstrategie und alle diese ökonomischen Probleme, die zeigen sich jetzt so klar und tatsächlich muss die Regierung reagieren. Sie ist plötzlich im Zugzwang. Diese Missstände kannte man immer schon und plötzlich ist jetzt die Dringlichkeit dieser Probleme so groß geworden. Und genau das ist die Chance, die mit der Ermordung gewissermaßen auf offener Straße von George Floyd passiert ist. Das ist ein so hochkarätiges Symbol geworden, nicht nur durch die Verbreitung der sozialen Medien ist das über alle Grenzen gegangen. Selbst der Zeit Raum, in dem dieses Sterben synchron miterlebt wurde, ist symbolhaltig geworden. Also 8 Minuten, 46 Sekunden. Ja. Dass so etwas sich so intensiv jetzt verbreitet und diese Anteilnahme darauf richtet, dieser extreme Brennpunkt auch einer Fokussierung, ist eine Chance, die dann tatsächlich auch eine gewisse fast virale Verbreitung findet, also fast sicher ebenso schnell, vielleicht sogar noch schneller als das Virus Corona selber. Und dafür sorgt, dass in den Ländern, wo das hingebracht wird, nun eben auch das Nachdenken einsetzt. Nicht nur in Solidarität mit den Black Lives Matter Bewegungen in den USA selber, sondern auch durchaus mit Blick auf die eigene Geschichte und die eigenen Probleme. In dem Zusammenhang fand ich es wirklich beeindruckend, dass Angela Merkel, als sie davon hörte und einen Kommentar abgeben sollte, sagte, Rassismus ist ein ganz etwas ganz Schreckliches, aber es gibt es in allen Ländern und wir sollten vor der eigenen Türe kehren. Das war ihre erste Reaktion. Also jetzt nicht anti-amerikanisch, den Protest zu stärken, sondern im Gegenteil, sich selbst zu befragen. Also man kann das externalisieren und internalisieren nennen. Wenn wir jetzt Amerika für das alles verantwortlich machen, dann haben wir das externalisiert. Dann fühlen wir uns auch gut, wir sind besser dran und wir haben das nicht so schlimm in unserer Geschichte oder was auch immer. Wir haben eine andere Geschichte, die hier uns auch vor dieser Geschichte immer geschützt hat. Aber dieser Impuls, sich auf seine eigene Geschichte und auch seine eigenen Institutionen zu stützen, fand ich unglaublich wirkungsvoll. Und man hat auch sofort gesehen, wie sich das übersetzt hat. Auf der einen Seite wurde bestimmte Institutionen, Polizei, Militär schon unter Generalverdacht gestellt. Aber auf der anderen Seite war es auch deutlich, eine Generalabsolution konnte es auch nicht geben. Es hat sich gezeigt, und auch gerade heute in den Nachrichten kam es wieder, dass das rechtsradikale Gedankengut in diesen Institutionen unglaublich fortgeschritten ist, viel mehr als wir das wussten. Und wir durchaus Anlass haben, diese Bewegung jetzt auch als einen Anstoß für unsere eigene Geschichte zu nehmen und dort unglaublich sorgfältig zu sein und eben auch ein deutliches Signal einer Denkwende einzuleiten, damit man nicht mit diesem Bodensatz gewissermaßen des Rassismus, den wir immer weiter tragen und der ja sozusagen subkutan fast so etwas ist wie eine unsichtbare Programmierung, gerade auch von Institutionen manchmal, dass wir damit offensichtlich und symbolisch brechen können.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt des öffentlichen Raums zurückkommen, weil das mir wirklich wichtig ist. Also ich bin sowieso der Musealisierung des öffentlichen Raums durch Denkmale, Mäler, etwas skeptisch eingestellt. Ich finde, dass Harald Welzer, ich glaube, der hat mal von der Entrümpelung gesprochen, dass wir eine Entrümpelung brauchen des öffentlichen Raums. Das heißt nicht, dass es eine Eliminierung des geschichtlichen Bewusstseins ist. Ja? Geschichtliches Bewusstsein bildet sich selten durch Denkmäler heraus. Denkmäler sind die Heroisierung, also konventionelle, ich meine jetzt nicht die vorhin angesprochenen kritischen Denkmäler oder Antidenkmäler. Denkmäler leisten die Heroisierung in der Regel großer Männer. Manchmal gibt es auch Frauen, aber seltener. Ja? In der Regel großer Männer und das sind im Prinzip Labels. Wellington, Nelson, Bismarck, ja, alles große Männer. Was für ein Geschichtsbewusstsein schaffen die? Keines. Keines meiner Ansicht nach. Und ich kann von daher den Bildersturm zum Beispiel in Bristol mit Edward Colston sehr gut nachvollziehen. Der Schleifung dieses Denkmals lagen Jahre der Diskussion voraus. Das ist also nicht aus dem Nichts entstanden, sondern es gab viele Initiativen, das Denkmal zu verändern, eine Plakette anzubringen und so weiter. Und das hat zu nichts geführt. Das ist ein Affront gegenüber jedem schwarzen Briten, der täglich einem Denkmal ausgesetzt ist für einen Mann, der persönlich für die Verschleppung und Versklavung von bis zu 100.000 Afrikanern verantwortlich ist und der persönlich für den Tod von bis zu 19.000 dieser Menschen verantwortlich ist und darunter sehr viele Kinder. Ja, da glaube ich, ist es nicht schwierig, zu dem Schluss zu kommen, dass wir solche Denkmäler im öffentlichen Raum nicht nur nicht brauchen, sondern sie auch nicht zulassen sollten. Die sollen weg.
Was kommt Ihnen beiden in den Sinn, wenn Sie an das in Berlin-Mitte entstehende Humboldt-Forum denken? Und ich möchte vielleicht die Frage, oder ich möchte Ihnen ein bisschen Zeit geben, darüber nochmal nachzudenken, mit der Schilderung eines Vorschlags von Jürgen Zimmerer, ein Historiker eben aus Hamburg, Ihnen bestimmt bestens bekannt. Der hat ja vorgeschlagen, auf diese pittoreske Barockfassade Stacheldraht zu setzen, um so an die Konzentrationslager in Deutsch-Südwestafrika zu erinnern. Von ihm stammen auch ganz ähnliche Vorschläge, wie Sie heute sie schon eingebracht haben, Denkmäler auf den Kopf stellen, hinzulegen, in Ensemble einzubetten. Aber was halten Sie von speziell diesem Vorschlag für das Humboldt-Forum und wie geht es Ihnen aber ganz insgesamt mit dem, was Sie davon erfahren, was dort geschieht? Vielleicht Frau Aßmann zuerst.
Okay, ja, vielen Dank. Was ich an dieser Geschichte zunächst mal sehr interessant finde, ist, dass man so nach dem Millenniumsbeginn angefangen hat, über eine Rekonstruktion nachzudenken. Und da gab es eine lange Debatte. Und dann haben schließlich die gewonnen, stimmungsmäßig, die bereit waren, dafür sehr viel Geld zu sammeln und dieses Rekonstruktionsprojekt auf die Beine zu stellen. Und dann fing diese Geschichte des Abbaus des Palastes der Republik an und des Aufbaus des Schlosses. Und irgendwo war natürlich die Hoffnung damit verbunden, dieser Stadt Berlin nochmal ein Stück preußischen Glanz zu geben. Und dieser preußische Glanz, der ja nun dort steht, hat ja eine Seite, die ja architektonisch modern ist, wo durchaus auch der Stacheldraht drauf passen könnte, weil es ja eine ganz offensichtliche Addition ist. Es ist ja ein Ensemble, eine Collage gewissermaßen, eine Architekturcollage. Und von daher ist das eine Zutat, die wir sozusagen in der Gegenwart machen, um zu zeigen, dass das Ganze nicht ganz authentisch historisch echt ist. Also ähnlich wie in Potsdam an dem Schloss steht die schöne Aufschrift, ceci n'est pas un château. Das hier ist kein Schloss, so wie es ist keine Pfeife. Ja? Also es ist eine ironische Brechung auf alle Fälle da. Jetzt das Spannende an dieser Geschichte ist, dass man mit diesem Humboldt-Forum nun diesen imperialen Glanz, den ja das Zweite Kaiserreich, das Bismarckreich, was ja dann auch kolonial wurde, in den 80er Jahren begann das intensiv, dass man nun die ganze eigentlich unbeabsichtigte Geschichte, die man eigentlich vergessen wollte, nun auf die fällt einem plötzlich auf die Füße. Also man wollte einen historischen Glanzpunkt schaffen und Berlin aufhübschen oder preußisch noch mit einem Glanz versehen. Aber inzwischen kommt eine andere Geschichte zum Vorschein, mit der man sich nun auseinandersetzen muss. Dieser Effekt, den finde ich großartig, denn das hat so niemand geplant, niemand abgestimmt und niemand gewollt. Also wir sind in einem Prozess, der größer ist als wir. Wir sind transnational eingebunden. Wir können nicht unsere kleine Stadtgeschichte machen. Also Anne Fuchs hat schon sehr deutlich und sehr gut gezeigt, dass eigentlich Europa sehr vieles von dem, was wir Europa nennen, über Städteverbindungen läuft und dass die Städte ganz wichtige Akteure in Europa sind. Aber in diesem Fall ist das natürlich auch eine Hauptstadt und es fällt da also sehr viel Aufmerksamkeit drauf. Und in dieser Situation hat sich nun plötzlich nicht nur die Stadt, sondern eigentlich das ganze Land zu beschäftigen mit einer neuen Wendung in der Erinnerungsgeschichte. Eine Wendung, die in Europa überall ansteht, nämlich die Kolonialgeschichte. Nur wir dachten immer der entlastende Blick auf die Nachbarn. England hat da viel mehr mit zu tun, natürlich auch Frankreich, vor allem Belgien natürlich. Gerade vorgestern hat sich der Leopold II. Entschuldigt, dass nicht in völliger Form, aber zum Nationalfeiertag der Kongolesen hat er immerhin von Verletzungen gesprochen, nicht von Verbrechen. Also die Sprache ist noch nicht ausgearbeitet, in der das passiert, aber ich finde total spannend, dass wir plötzlich in einer ganz anderen Dynamik uns befinden. Es ist eine Welle gekommen, die uns alle in eine andere Richtung schiebt. Und diese Welle gab es nämlich schon mal. Das waren die 1990er bis ungefähr 2007-2008 Jahre. Da haben ganz viele Staatsmänner sich entschuldigt für Verbrechen in der Geschichte gegen die Menschlichkeit. Also der Genozidbegriff war deutlich da. Und es gab auch den Traumabegriff. Und die Opfererzählungen haben sich alle plötzlich wieder aufgebaut. Und darauf hat man reagiert mit offiziellen Entschuldigungen von Staatsspitze. Und das passiert jetzt auch gerade mit Belgien. Und es ist unglaublich. Mein Enkel ist gerade hier im Haus und liest Tim im Kongo. Tim im Kongo ist von Hergé, der erste Band 1930 erschienen, einer Geschichte dieses Staates, dieser Kolonie Kongo, wo er versäumt hat oder verhindert hat, dass man weiß, dass das tatsächlich eine belgische Kolonie ist. Das hat er da nicht deutlich gemacht. Und er hat am Anfang noch sehr stark auf die Stereotypen gesetzt. Er hat ja dann ganz wunderbare andere Dinge gemacht. Aber dieser Band ist natürlich auch ein Meilenstein der belgischen oder europäischen Erinnerung an die Kolonialgeschichte und zeigt, dass von 1930 bis eben sozusagen vorgestern sich die Dinge aufgestaut haben und nun immerhin schon mal ein öffentliches Signal gesetzt wurde und wir damit wissen, dass in Europa die Dinge nicht mehr gehalten werden können. Ja? Sie sind in Bewegung geraten und deswegen würde ich auch noch mal sagen, wir haben eine große Chance, dass sich jetzt etwas wendet, denn wenn nicht jetzt, wann? Bitteschön.
Okay. Frau Fuchs, sind Sie ähnlich optimistisch? Ich denke mal so in Erinnerung an das, was Sie beispielsweise aus Liverpool erzählt haben oder so durchaus. Aber lassen Sie mich vielleicht kurz noch einflechten. Es fiel gerade schon, Frankreich wurde schon genannt. Vielleicht können Sie auch nochmal darauf Bezug nehmen, nicht nur in Bezug auf das Humboldt-Forum, sondern auch allgemein. Was können wir denn lernen von Frankreich, Benedikt Savoie, Felvine Sarr, Restitution von Raubkunst? Das ist ja auch noch ein großes Thema. Ist da diese Welle, wie sie Frau Aßmann beschrieben hat, gerade im Gange?
Ob das jetzt eine Welle ist, das kann man, glaube ich, noch nicht richtig beurteilen. Aber ich will doch noch mal was ganz kurz zum Humboldt-Forum sagen. Also ich oute mich da gerne und erkläre, dass ich keine Befürworterin des Baus des Humboldt-Forums war, schon gar nicht in diesem kitschigen, klassizistischen Stil. Ja, also ich halte das für unangemessen, diese Anklang an das Preußentum. Aber jetzt haben wir eben dieses Gebäude. Und jetzt ist es da und damit muss man dann eben jetzt umgehen und was draus machen. Das ist jetzt die Aufgabe. Und es ist natürlich den Vorschlag, Stacheldraht anzubringen. Das ist eine bewusste Provokation, die uns anleitet, darüber nachzudenken, wie wir jetzt mit diesem pompösen Gebäude im Zentrum Berlins umgehen und wie wir es eben mit Inhalten füllen können, die genau auf die Punkte, die wir in der Diskussion angesprochen haben, angemessen eingehen. Und da ist natürlich die Frage der Provenienz, der Herkunft der ethnologischen Sammlung eine ganz entscheidende Frage. Und es gibt ja glücklicherweise auch schon Ansätze. Also es gibt zum Beispiel dieses Pilotprojekt Tanzania, Germany, Shared Object Histories, wo die Herkunft mehrerer tausend dieser Objekte, die eben da sind, untersucht werden, um dann zu überlegen, wie man mit dieser problematischen Herkunft, mit diesem Raubgut umgehen kann, ob man Teile davon zurückgibt, andere Teile ausstellt, eben mit der Aufarbeitung der problematischen Geschichte, wie diese Dinge nach Berlin gekommen sind. Und solche Pilotprojekte, die werden uns natürlich auch neue Wege aufzeigen, wie wir mit mit den Inhalten der europäischen großen Museen in Zukunft umgehen können. Dazu gehören alle großen Museen, ja, vom Pergamon zum British Museum, alle. Alle haben Altlasten und stellen sich jetzt gerade dieser Aufgabe, wie geht man mit dieser Herkunft um? Was macht man, wenn es eindeutig sich um Raubgut handelt? Verhandelt man, setzt man gemeinsame Kommissionen ein mit Mitgliedern aus den Herkunftsländern, die Lösungsvorschläge formulieren, wie da zu verfahren ist? Also es gibt da ja durchaus ungeheuer viele dialogische Optionen, die dann auch wieder neue Expertengremien kreieren, wo wieder neue Forschungsanstöße entstehen können. Also von daher gesehen bin ich, was das Humboldt-Forum angeht, letztlich doch optimistisch. Ja, obwohl ich mit dem Gebäude selber nicht viel anfangen kann, jetzt haben wir es. Okay, dann müssen wir jetzt eben was Interessantes damit machen, das eben diesen Anforderungen gerecht wird. Es gibt also damit auch eben eine große Chance mit solchen Projekten. Und genau darin teile ich die Meinung leider Aßmanns, dass alle diese Krisen auch Chancen sind. Also sie können in Chancen verwandelt werden. Und was die Zukunft Europas angeht, bin ich letztlich trotz meiner Traumatisierung durch den Brexit, die bei mir sehr tief reicht, durchaus optimistisch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in einem äußerst europafreundlichen Land lebe, wo die Zustimmung zur EU sehr hoch ist im Moment, ja, und wo ich sehe, dass meine Studenten, übrigens meine britischen Studenten haben das auch getan, sich als irisch und europäisch verstehen. Das heißt, ich glaube daher, dass durchaus der europäische Traum lebt, aber wir natürlich vieles tun müssen, um zu verhindern, dass der Populismus und die rechten Bewegungen, die ja überall in Europa am Erstarken sind, dass die tatsächlich in Schach gehalten werden durch Erinnerungsdebatten, politische Debatten und auch durch die Institutionen der Demokratie, die da eine ganz entscheidende Rolle spielen müssen.
Und ganz im Sinne dieses Optimismus möchte ich noch ein Zitat anschließen. Das Thema unseres Gesprächs war heute in schwerer Krise, der europäische Traum. Das Zitat, das ich meine, kommt von Pankaj Mishra, indischer Essayist. Damit hatten Sie, Frau Aßmann, mich gleich für Ihr Buch eingenommen, weil es kommt nämlich ganz am Anfang dort. Mishra schreibt, mit Blick auf Europa: der Boden ist bereitet für komplexere Formen des Selbstverständnisses, frei von Selbstgefälligkeit, nationalistischer Mythenbildung und Rassendünkel. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier Gefallen an diesem Gespräch gefunden haben, weiterlesen möchten, dann können Sie das zum Beispiel im Buch tun, Der europäische Traum, 4 Lehren aus der Geschichte von Aleida Aßmann. Frau Aßmann, vielen Dank. für dieses Gespräch oder eben auch im Buch von Anne Fuchs, Precarious Times, Temporality and History in Modern German Culture. Frau Fuchs, auch Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank auch insgesamt natürlich von, ich denke mal, all uns dreien an das Literarische Zentrum Göttingen und das Stadtradio Göttingen für diese Reihe der Göttinger Krisengespräche.
Sie hörten die 5. Folge der Göttinger Krisengespräche. Über Binnen- und Außengrenzen, Solidarität innerhalb und außerhalb Europas, über die Verantwortung der ehemaligen Kolonialherren und über Erinnerungspolitik angesichts von Black Lives Matter sprachen Aleide Aßmann und Anne Fuchs mit Sebastian Puschner, dem stellvertretenden Chefredakteur der Wochenzeitung Freitag. Die Göttinger Krisengespräche sind eine Kooperation zwischen dem Literarischen Zentrum Göttingen und dem Stadtradio Göttingen. Informationen zu den Sendungen, zu den Themen und auch zu den Podcast-Beiträgen finden Sie auf literarisches-zentrum-göttingen.de und auf stadtradio-göttingen.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Groß.